Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Medizinprodukte freie Schnauze, dem Podcast parallel zum Medizinprodukte-Journal. Was haben wir heute für Sie für Themen? Wir sprechen natürlich über den Vorschlag der Europäischen Kommission zur Änderung der MDR, der IVDR. Wir werden ein, zwei Beispiele mal aus diesem Vorschlag haben. Wir werden ein Interview mit Herrn Professor Gassner über Breakthrough Devices haben. Wir werden uns über well-established Products unterhalten und natürlich auch ein bisschen auf die aktuelle Entwicklung, was es an neuen Dokumenten gibt. Ich freue mich. Mein Name ist Volker Lücker.
Und mein Name ist Marie-Anton. Hallo zusammen.
Hallo zusammen, hallo Marie, schön, dass es wieder geklappt hat. Marie hat gesagt, ihre Stimme geht gleich weg. Wollen wir mal gucken, ob sie hält. So, womit starten wir? Ja, deine Stimme, ist die noch vom Summit so angeschlagen? Wir hatten ja vor 2 Wochen das Medizinprodukte-Journal Summit in Stuttgart.
Ja, ich hoffe, dass unsere Zuhörer auch daran teilgenommen haben. Und wenn nicht, haben Sie die Möglichkeit, die Aufzeichnungen noch 3 Monate lang anzuschauen bis Juni. Also schauen Sie sich die an und registrieren Sie sich, falls noch nicht gemacht, weil da waren tatsächlich sehr spannende Vorträge. Wir haben hochrangige Referenten eingeladen und ich war tatsächlich sehr positiv überrascht über die Diskussionen, die wir auch mit den Teilnehmern geführt haben, zusammen mit den Referenten. Wir haben natürlich das Thema, und du hast das auch am Anfang auch erwähnt, Reformvorschlag adressiert. Das beschäftigt uns und das beschäftigt auch natürlich unsere Referenten. Wir hatten die Chance, die Sichtweise vom BMG anzuhören mit Herrn Dr. Neumann, der referiert hat, aber auch die Sichtweise einer benannten Stelle mit der Frau Heuer.
Das
Das
fand
war
ich super
tatsächlich sehr
spannend auch, weil
spannend.
das ist dann schon mal, wenn man aus der Industriesicht guckt, eine ganz andere Perspektive. Und ich fand halt eben auch spannend die unterschiedliche Einschätzung, ob positiv oder negativ bei, wie man zu dem Vorschlag steht, ne?
Das stimmt, das fand ich auch tatsächlich relevant, weil wir schauen immer mit der Industrie sich natürlich. Und was wir für sehr positiv halten, dass andere Stakeholder sehen das anders. Also fand ich sehr interessant tatsächlich. Aber
Ja.
wir haben uns nicht nur über den Reformvorschlag diskutiert, sondern wir hatten auch andere juristische, aber nicht nur juristische Themen. Das fand ich auch ganz gut, dass es so einen bunten Strauß an Themen bei der
Ja,
Veranstaltung
hat auf
gab.
jeden Fall wieder riesig Spaß gemacht. Wenn Sie Lust haben, hören Sie rein. Wir würden uns freuen. Ansonsten nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ja, starten wir mit Neues im Schnelldurchlauf. Was gibt's Neues? Es gibt ein überarbeitetes MDCG-Dokument, nämlich das MDCG 2025-8, also noch ein relativ junges, eines der letzten aus dem letzten Jahre. Da geht es mal wieder um die Master UDI. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, einfach nur so. Als Anmerkung, man erkennt offensichtlich, dass dieses System der UDI für viele Medizinprodukte nicht so richtig passt, weil es viel zu filigran ist. Und deswegen hat man hier in dieser Leitlinie auch für Brillenfassungen und Brillengläser, die ja sehr, sehr, sehr standardisiert sind, sogenannte Master UDIs wieder festgelegt, um es zu simplifizieren, weil es sonst einfach nicht handelbar ist.
Ja, was auch simplifiziert werden musste, ist die Meldung von Vorkommnissen. Und seit Januar 2020 müssen Hersteller das sogenannte MIR-Template der Kommission verwenden. Wir hatten auch bereits darüber diskutiert, weil es wurde mehrfach aktualisiert. Und jetzt wieder Ende März haben wir eine neue Version 7.3.1. Und diese Version tritt am 1. Mai in Kraft.
Und dann haben wir wieder ein bisschen was von den benannten Stellen. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, über den Vortrag von Frau Heuer beim Summit, benannte Stellen. Es gibt ein Positionspapier der Vereinigung der benannten Stelle, NB Med oder NB Team NB, im Bereich In-vitro-Diagnostika, und zwar bei In-vitro-Diagnostika, wo Reagenzien zusammen und in Kombination mit anderen IVDs angewandt werden, wie das Zusammenspiel der entsprechenden Daten in der Dokumentation von der benannten Stelle. Und das finde ich so wörtlich lustig, erwartet wird, welche Erwartungshaltung die benannte Stelle hat. Man sollte eigentlich meinen, es sollte im Gesetz klar sein, aber die benannte Stelle macht nochmal ihr eigenes Papier.
Ja, und es gibt noch dazu zwei weitere Papiere von dem Team NB. Die haben sich tatsächlich über den Vorschlag zur Änderung der MDR und IVDR positioniert. Es gibt auch diese Have Your Say Portal, wo man eine Kommentare, ein Positionspapier eingeben kann. Und Team NB hat sich in einem Positionspapier zu dem Vorschlag geäußert. Und separat dazu haben sie einen Brief zum Thema Cybersicherheit erarbeitet, was sich auch auf den Reformvorschlag bezieht.
Ja, der Reformvorschlag, Marie. Wir kommen einfach nicht umhin, auch nochmal darüber sprechen zu müssen, weil er ja quasi in aller Munde ist und durchaus auch Auswirkungen haben kann. Neu ist vor allen Dingen, es ist der Reformvorschlag vom Dezember nun auch in allen Amtssprachen veröffentlicht worden von der Europäischen Kommission. Das macht vielleicht dann das Lesen und Verstehen auch einfacher.
Ja, die tatsächlich, wie du sagst, alle Sprachversionen sind jetzt verfügbar. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die nicht über die Have Your Say Portal veröffentlicht worden sind. Und das heißt, mit Stand der heutigen Aufnahme am 1. April wird diese Konsultation, diese achtwöchige Konsultation täglich verlängert mit heutigem Stand am 26. Mai. Und normalerweise müsste diese Konsultationsfrist beendet werden oder erstmal anfangen, sagen wir mal so mit den 8 Wochen, sobald alle Sprachversionen vorliegen. Aber das ist noch nicht der Fall.
Ja, und das ist deswegen ärgerlich, weil natürlich, wenn die Konsultation nicht abgeschlossen ist, wir auch im Gesetzgebungsverfahren nicht weiterkommen. Denn eigentlich, und das war so ein bisschen auch das, die Ebene, die so Common Sense ist, ist den Ansatz der Kommission, die substanziellen Änderungen in der MDR und IVDR zu machen, wird ja positiv begrüßt, dass man endlich was macht in dem Bereich. Und das sollte dann auch tatsächlich mal vonstatten gehen. Was zum Beispiel positiv ist, wollten wir einfach mal sagen, sind Vorschläge im Bereich des Samplings von technischer Dokumentation. Sampling von technischer Dokumentation, auch bei relativ schlichten und einfachen Produkten wie der niedrigen Risikoklassen, zum Beispiel Klassen 2a oder 2b, hat die MDR ein System vorgeschlagen, das im Rahmen der Konformitätsbewertung und auch bei jedem Audit immer technische Dokumentationen als Sample von der benannten Stelle gezogen werden muss, und zwar mindestens eins, und diese technische Dokumentation dann von der benannten Stelle zu prüfen und zu bewerten war, als wenn es ein Klasse-3-Produkt gewesen wäre, also auf Herz und Nieren komplett. Und das hat den Konformitätsbewertungsprozess extrem verlangsamt. So was dauert, so eine technische Dokumentation zu bewerten, verteuert. Das kostet mal locker 25.000 bis 40.000 Euro, so eine TD-Bewertung, ohne dass ein Benefit großartig da ist. Und das hat man offensichtlich erkannt und will in Artikel 52 eine entsprechende Streichung machen, dass es also nicht mehr mindestens eine Probe, sondern nur im Konformitätsbewertungsverfahren selbst eine Stichprobe gezogen wird und dann im Rahmen der Audits nur noch dann Proben gezogen werden sollen, wenn quasi, ja, wie sagt es der Vorschlag? Jetzt habe ich nur die englische Version auch hier. A for-cause assessment of the technical documentation sein. Und dann, where the notified body has identified potential concerns on the basis of post-market surveillance data or duly justified grounds. Also, das heißt, eine Stichprobe in der Auditierungsphase soll nur noch gezogen werden in justified cases, also wenn es halt eben einen Grund dafür gibt, aber nicht einfach per se mit einem Mindestmaß von 10, 12 Dokumenten, technischen Dokumenten. Also das wäre eine Innovation, die zu begrüßen ist von Industrieseite aus, gerade bei etwas einfacheren, schlichteren Produkten. die aber natürlich jetzt hängen, wenn es nicht weitergeht, ne?
Ja, ich gebe dir recht, man muss die positiven Aspekte beleuchten, weil man hört immer oder viel Kritik auch an dem oder jeder Stakeholder erwähnt seine Kritikpunkte jetzt, weil das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, es unterliegt der Zustimmung des Parlaments und des Rats. Aber man muss auch die positiven Aspekte beleuchten und das ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür. Aber ich bin trotzdem geneigt, meine Kritikpunkte wieder zu äußern. In dem letzten Podcast hatten wir tatsächlich die neue Regelung zur Abgrenzung der Produkte beleuchtet. Aber diesmal möchte ich einen anderen kritischen Punkt erwähnen, nämlich den neuen Vorschlag zur Unterstützung der EMA. Das sehe ich tatsächlich kritisch. Das ist
EMA, also die Arzneimittelagentur auf europäischer Ebene.
genau, das ist im neuen Artikel 106b festgelegt und nach diesem Artikel soll die EMA wissenschaftliche, technische und administrative Unterstützung zu den nationalen zuständigen Behörden leisten. Und das Problem liegt nicht nur bereits bei dem wissenschaftlichen und technischen Unterstützen, aber das Problem liegt bei den Bereichen, in denen sie das machen soll. Und da werden tatsächlich explizit die Bereiche der Abgrenzung und der Klassifizierung erwähnt. Und da mache ich mir in der Tat Sorgen, dass die EMA nicht über die notwendige Expertise im Medizinproduktebereich verfügt und auch nicht über die entsprechenden Ressourcen.
Das ist sicherlich auch wichtig, weil ich finde, das sieht man auch im nationalen Bereich beim BfArM. Klassifizierung ist eine technische Frage und keine Pharmaziefrage. Und da muss man erstmal Know-how für aufbauen, was auch nicht aus dem Boden gestampft werden kann. Ne, das glaube ich auch.
Genau,
Ja.
und wenn du Experten, die im Arzneimittelrecht über ein stoffliches Arzneimittel befragt, ob es sich um ein stoffliches Medizinprodukt, sorry, befragt, ob es sich um ein Medizinprodukt oder ob ein Arzneimittel ist, dann mache ich mir tatsächlich Sorge, dass die Experten aus der EMA alle stoffliche Medizinprodukte oder die meisten davon als Arzneimittel betrachten werden. Und das ist nicht nur ein Problem bei den stofflichen Medizinprodukten, aber könnte auch tatsächlich auch ein Problem bei den Kombinationsprodukten sein.
Ja, und auch bei der Klassifizierung der Produkte, ne? Wenn wir
Genau.
über die Klassifizierung reden, die ja in der Regel über technische Parameter geht, dann haben wir hier sicherlich ein Fragezeichen bei der Beteiligung der EMA. Stimme ich dir zu, ob das
Und
so die
da
richtige Behörde ist?
genau das ist der Punkt, weil bei der KI-Verordnung haben die einen KI-Office kreiert und das ist tatsächlich meine Überlegung, ob man nicht so solches Büro, ein solches Office kreieren könnte für die Medizinprodukte, der wirklich unabhängig ist und unparteiisch dann auch wäre.
Und parteiisch, da fällt mir noch ein anderer Punkt ein, der ganz spannend ist im Vorschlag, den ich eigentlich auch begrüße, dessen Umsetzung mir aber noch nicht klar ist, ist, dass es halt eben beim Streit mit der benannten Stelle wie so eine Art Ombudsstelle geben soll, wo dann halt eben über solche Fragen diskutiert werden kann. Das ist deswegen zu begrüßen, weil bisher ja Auseinandersetzungen mit der benannten Stelle irgendwo im Nirvana enden. Man kann eigentlich nur akzeptieren, was die benannte Stelle will. Weil richtig juristisch, ich als Rechtsanwalt muss dann sagen, juristisch vorgehen, gerichtlich, Landgerichte in Deutschland, das ist ein dickes Brett, was man da bohren muss, um das überhaupt vom Sachverhalt und von der juristischen Situation darzustellen. Da finde ich so ein Fachgremium ganz gut, wenn es denn dann paritätisch besetzt wäre. Das ist, glaube ich, das A und O, ne, was
Genau,
man
da gebe
sagen
ich
muss.
dir recht. Aber das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Also da sind sicherlich noch viele Diskussionen die vor uns stehen. Es gab tatsächlich eine Konferenz, die in Brüssel stattgefunden hat am 16. März. Und da wurde explizit erwähnt, dass im Best Case mit 18 Monate für das Verfahren zu rechnen sei. Also ich finde, das ist relativ lange. Ich weiß, für europäische
Ja,
Verhältnisse ist
in
es
der
vielleicht
Tat.
kurz, aber so aus Industriesicht sind 18 Monate sehr lang.
Ja, und wenn man überlegt, dass die Übergangsfristen, die ja schon 2023 nochmal wieder verlängert worden sind, Ende 27 für die Klasse 3 Produkte und Implantate 2b und Ende 28 für alle anderen Produkte definitiv, also wirklich letztmalig bisher enden, dann ist natürlich 18 Monate von jetzt an einfach nicht kurz, Entschuldigung,
Genau.
nicht wirklich kurz und nicht wirklich sportlich. Naja,
Aber
aber.
zumindest das Verfahren läuft.
Ja.
Es wurde jetzt beim Parlament auch der Berichterstatter Oliver Schenk benannt. Wir begrüßen das sehr, dass das ein Deutscher ist. Und ja, da fangen jetzt die Gespräche an.
Ja, das ist lustig, dass du das als geborene Französin sagst, dass du das begrüßt, dass es ein Deutscher ist. Ja. Was aber schon fertig ist, ist MDCG 2025-9 über Breakthrough Devices. Und dazu haben wir einen Gast.
Und wir freuen uns heute, Herr Professor Dr. Gerstner bei uns als Gast im Studio zu haben. Der hat einen spannenden Beitrag in unserem zweiten Heft zu Produktinnovation im EU und USA geschrieben. Und guten Morgen, Herr Professor Gerstner.
Ja, schönen guten Morgen, ich freue mich dabei zu sein.
Professor Dr. Gerstner ist Rechtsanwalt in München und berät Unternehmen und Organisationen im gesamten Life-Science-Recht. Und außerdem leitet er die an der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg angesiedelte Forschungsstelle für Medizinprodukterecht. Ich stelle Sie vor, Herr Professor Gerstner, aber ich bin mir zuversichtlich, dass jeden Auditor Sie sicherlich kennt. Sie haben in Ihrem spannenden Beitrag geschrieben über die Produktinnovation in EU und USA, die Breakthrough Medical Devices. Sie haben über die MDCG-Leitlinie 2025-9 geschrieben und wurde auf einen Satz aufmerksam, nämlich Sie haben geschrieben, dass diese Leitlinie kein echtes regulatorisches Novum darstellt. Können Sie das vielleicht kurz erläutern?
Ja, das mache ich gerne. Ist natürlich erstmal so eine Rückblende, aber vielleicht zum Verständnis ganz wichtig. Wir haben tatsächlich die Situation, dass in irgendeiner Art und Weise tatsächlich auf die FDA-Leitlinie reagiert wurde, nämlich schon im Jahre 2016. Und da haben wir tatsächlich auch schon etwas versteckt in einer MedDev 27/1 hieß die, schon so was wie ein Nukleus, ein Kern dessen, was wir heute in der MDCG 2025-9 wie auch in dem Vorschlag der Kommission wiederfinden. Das Problem war bloß, wie so oft, dass es von den benannten Stellen nicht so richtig ernst genommen wurde, leider Gottes. Und deswegen finde ich auch, ist jetzt ganz fabelhaft, dass da Bewegung in die Sache gekommen ist, denn es geht in der Tat um Produktinnovation.
Wie sieht das aus, Produktinnovation? Gab es die unter der MedDev denn auch schon? Und wurde da denn definiert, was Produktinnovation sein soll als Breakthrough-Device? Oder ist es erst jetzt rausgekommen?
Wir reden viel von der Vergangenheit, aber so,
Das sollte man nicht tun.
aber es sollte man nicht tun. Aber gut, 2016, da war das, glaube ich, in dem Anhang dieser MedDev 27/1, und es wurde jetzt nicht so ganz detailliert dargestellt, was jetzt da unter Innovation zu verstehen ist. Das war also viel weniger ausgebildet als das, was da die FDA damals schon als Leitfaden publiziert hat. Insofern muss es eigentlich Wunder nehmen, dass es die benannten Stellen und möglicherweise auch die Hersteller nicht so richtig ernst genommen haben.
Gut, aber jetzt haben wir es ja mit der MDCG Leitlinie und wir haben auch den Vorschlag der Kommission. Beides fast taggenau, ne? Das eine vom 15.12., das andere vom 16.12. letzten Jahres. Vielleicht skizzieren Sie mal ganz kurz, was ist denn da der Kern der gewünschten Änderungen?
Ja, also das ist eine ganz erstaunliche Koinzidenz der Ereignisse, die sich da in dieser Weise überschlagen haben, verursacht natürlich auch durch den Reformdruck, der ja sozusagen nicht nur Kommissions- oder Hersteller generiert ist, sondern der seine Wurzeln auch im Europäischen Parlament hat und auch das sogenannte neuen Staatenpapier hat ja auch gefordert, hier was für die Produktinnovation zu tun. Und das ist dann in der Tat gemacht worden. Und ich habe halt in meinem Beitrag das nochmal so dargestellt. Irgendwann wird natürlich der MDCG in gewisser Weise überholt sein, weil wir dann tatsächlich Gesetzesrecht haben und das auch angewandt wird. Der MDCG, ja tatsächlich auch fast genauso jung oder alt ist, der bleibt natürlich so im Hintergrund erhalten. Deswegen habe ich das auch noch relativ ausführlich in meinem Beitrag in der MPJ dargestellt. Der Inhalt ist natürlich schon so, dass er in den großen Rahmen des Standortwettbewerbs mit Blick auf Regulation passt. Mit anderen Worten, es geht darum, letzten Endes mit der FDA auf Augenhöhe zu kommen. Und das macht man eben dadurch, dass man im Kern die dort gefundenen Kriterien überträgt, nicht eins zu eins oder so, aber im Kern haben wir dann doch die beiden Bestandteile, die wir auch in der FDA-Leitlinie vorfinden. Das ist also zum einen natürlich die Frage des Nutzens, also wir haben als Einstieg schon diese Nutzenüberlegung, die dann verschieden ausbuchstabiert wird mit Blick auf lebensbedrohliche oder irreversibel beeinträchtigende menschliche, ja, ist die wörtliche Übersetzung, menschliche Krankheiten oder Leiden. Ja, das ist also tatsächlich der erste Punkt, das erste valide Kriterium. Und die sonstigen Kriterien, die sind dann im Kern, kann man sagen, technologisch. Es geht um Neuheit. Also qualifizieren für so ein BTX-Status kann sie nur das Produkt, das eine erhebliche Neuheit darstellt. In dem Leitfaden ist er sogar ein bisschen plakativ, das ist in gewisser Weise natürlich eine Modevokabel auch in der Ökonomie schon seit längerer Zeit, von disruptiver Innovation zu reden. Also das wird erwartet, die disruptive Innovation.
Jetzt ist das ja schon auch doch dann eigentlich eine Nischengeschichte, ne? Wenn wir diese erste Voraussetzung haben mit lebensbedrohlich und so weiter, weil die Medizintechnik sich schon die Innovation ja sehr auf die Fahne geschrieben hat und die Verbände auch immer wieder betonen, wie innovativ alle Medizinprodukte sind. Wenn wir es jetzt aber auf lebensbedrohliche Situationen runterbrechen und man sich das Portfolio der Medizinprodukte anguckt, das geht ja vom Mundspatel bis hin halt eben zu ganz spezifischen operativen Situationen. Das betrifft ja dann doch wieder weniger Produkte, als ich gehofft hatte, wenn ich gehört habe, innovative Produkte sollen gefördert werden.
Ganz genau, ja. Also wie gesagt, da ist sozusagen auch das FDA-Leitbild maßgeblich. Übrigens gibt es diese einschlägigen Programme, Gesetze, Leitlinien auch in anderen Ländern, also Japan oder Südkorea. Das ist also kein Sonderfall. Wir machen hier also sozusagen nur eine Angleichung an das internationale Niveau. Wir versuchen sozusagen ein Level Playing Field, was die Regulatorik angeht, herzustellen in Europa. Und das ist in der Tat, das kann man natürlich kritisieren, das ist beschränkt tatsächlich auf diese Produkte, weil, und das scheint der Hintergrund zu sein, weil international natürlich die Ressourcen, insbesondere von Behörden, aber auch in Europa von benannten Stellen beschränkt sind. Und wenn man sagt, darüber müsste man nochmal sprechen, diese Produkte werden privilegiert gegenüber den anderen, dann muss man natürlich dann auch bestimmte Differenzierungskriterien schaffen. Und ich finde es im Prinzip nicht schlecht, dass das Differenzierungskriterium tatsächlich PatientInnen bezogen ist, das heißt also auf den Krankheitszustand fokussiert. Und wie gesagt, das ist keine Besonderheit, wird international so gemacht.
So, ich finde das sehr gut, dass die EU sich endlich auch anpasst und schaut, was die anderen Gesetzgeber geplant haben für solche innovativen Produkten. Aber ich frage mich tatsächlich, ob dieser Reformvorschlag der Kommission jetzt ausreichend ist, um den Entwicklungs- und Marktzugangsprobleme innovativer Medizinprodukte zu begegnen.
Ja, das ist also, da sind wir jetzt natürlich beim Punkt, dass man sagen kann, es reicht nicht oder es ist zu wenig. Ich meine, immerhin muss man erstmal festhalten, dass Innovation, das ist ja eine der Ziele von MDR, IVDR, ausdrücklich festgeschrieben, dass das wieder sozusagen in dickeren Buchstaben geschrieben wird von der Kommission. Und es ist, war ja auch kein Zufall, dass just dieses BTX-Thema, man spricht ja übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, offiziell nun von bahnbrechenden Medizinprodukten, ein schreckliches Deutsch, bahnbrechende Medizinprodukte. Also daran muss man sich erstmal gewöhnen, aber diese sind tatsächlich diese Innovativen gemeint, die dann auch die Fähigkeit haben, BTX-Status zu erlangen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Kommission ja auch bei ihrer High-Level-Konferenz am 18. März in ihren Breakout-Sessions als eines von drei Themen BTX gehighlightet hat. Also das ist kein Zufall, es ist wirklich ein Anliegen und ich meine, jetzt schon sind ja die Hersteller gut beraten, sich darauf einzulassen und es wird ja, wenn die Regulierung da ist, muss man wirklich sozusagen hier aktiv werden, auch von Herstellerseite und die Chancen nutzen. Aber die Frage war ja sozusagen schon eine andere, nämlich wo sind mögliche Defizite? Und da muss man halt natürlich wieder sagen, es ist ein bisschen komplex ausgestaltet. Oder man kann das ja also jetzt an verschiedenen Punkten festmachen. Man kann das ja auch dann in dem Artikel nachlesen. Ich greife jetzt nur aus Zeitgründen einen Punkt heraus. Und das ist ja die Geschichte, dass Expertengremien auf EMA-Ebene ins Spiel kommen an zwei Punkten dieses Prozesses. Dass man, erstens sind die dafür zuständig, den BTX-Status zuzuerkennen und zweitens können sich Hersteller auch ausdrücklich beraten lassen, woraufhin wiederum eine Stellungnahme möglich ist. Diese beiden Stellungnahmen, die müssen von der benannten Stelle berücksichtigt werden. Und ich würde mal sagen, das ist ein bisschen wenig. Nur berücksichtigt werden. Nur berücksichtigt werden, da weiß jeder juristisch vorgebildete, Herr Lücker lacht schon.
Ja.
Oh Gott, ja. Also da würde ich sagen, das hätte man so ruhig mal ein bisschen verbindlicher machen können. Denn über den Kern des Nutzens, wir haben ja vorhin über die Voraussetzungen gesprochen, über den Kern des Patientennutzens ist ja schon entschieden. Und bitteschön, die benannte Stelle hätte da vielleicht dann auch verpflichtet werden können, sich an diese Entscheidungen, die getroffen wurden, möglicherweise in zwei Stellungnahmen, an diese Entscheidung sich auch verbindlich zu halten. Also das hätte man Oder vielleicht, wir wissen es ja nicht, vielleicht kommt es ja nach meinem Gesetzgebungsverfahren. Wir haben ja ein schönes Beispiel responsiver Gesetzgebung. Ich finde das ganz wunderbar. Da muss man auch mal die Beamten der Kommission loben, dass die sozusagen tatsächlich auch Stakeholder-Gespräche führen und offen sind. Das ist in anderen Legislativbereichen der Europäischen Union gar nicht so der Fall, nicht? Also das ist, und was da im Gesetzgebungsverfahren rauskommt, vielleicht finden ja solche kritischen Stimmen wie zum Beispiel meine da auch Gehör. Das ist ja ein bisschen optimistisch gedacht, gebe ich zu. Aber man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht. Ne? Also, und ja, also das wäre so ein Punkt. Ne? Andere Punkt, achso, jetzt komme ich ein bisschen in die Breite, wären zum Beispiel die Gebührenermäßigung, die Orphan Devices kriegen sowas und unsere hochinnovativen, bahnbrechenden Medizinprodukten, die auch nur kleinen Patientengruppen nützen, selbstverständlich, die bekommen das nicht. Okay, aber ich diskutiere das näher in meinem Beitrag und möchte da jetzt auch mal einen Punkt machen, ganz kurz. Bitte nächste Frage.
Gar nicht schlimm. Herr Gassam, super spannend, insofern gar nicht schlimm. Nein, Sie haben auch noch nicht zu viel vorweggenommen, weil der Beitrag sich ja sehr detailliert mit den einzelnen Voraussetzungen beschäftigt. Aber eine Frage habe ich trotzdem noch. Die Zeit sollten wir uns, glaube ich, auch nehmen, Marie. Sie sagen, in Amerika über die FDA gibt es das ja schon relativ lange. Ganz kurz, gibt es denn da eigentlich auch schon Erfahrungen, wie das zieht? Also bringt das was? Sind das wirklich Produkte, die da über diesen Weg ihren Marktzugang finden? Oder ist es doch immer noch ein Nischendasein? Gibt es da Zahlen überhaupt zu oder sowas?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Insgesamt fällt die Beurteilung so ein bisschen differenziert aus, wie immer, wenn da natürlich auch unterschiedliche Gruppen und sich äußern und von unterschiedlichen Standpunkten auch argumentiert wird. Also manche sagen zum Beispiel, ja, also nur 10% der Produkte, die überhaupt einen BDX-Status haben, seien erfolgreich auf den Markt gekommen und auch die FDA würde dann schlussendlich doch die Anforderungen an das Studiendesign. Der Witz ist ja übrigens, dass die sozusagen die Kontrolle, ich sage es mal ganz vereinfacht, auf die Nachmarktebene verschoben wird. Deswegen wird es ja künftig möglicherweise bedingte Zertifizierung unter der Bedingung, dass dann in der Daten aus der Post-Market-Phase erbracht werden, geben. Also das sieht man ein bisschen kritisch. Die Kommission selber, die hat sich das natürlich auch angeguckt. Die legt da auch Zahlen vor und rechne damit, und das wäre schon eine schöne Sache, dass die Zertifizierungsfristen für diese Produkte faktisch um 3 Monate verkürzt werden sollen. Und man geht davon aus, in Orientierung an den US-amerikanischen Verhältnissen, dass 165 Produkte pro Jahr den BTX-Status erhalten und dass von diesen 165 80 dann schlussendlich auf den Markt kommen. Das wäre eine ordentliche Quote und die Kommission sagt, naja, also da sparen wir doch ungefähr 500 Millionen. Das hört sich ganz spannend an aus Herstellersicht.
Das hört sich natürlich nach einem substanzierten Betrag an. Und 165 Produkte pro Jahr, die als Breakthrough-Device oder bahnbrechendes Produkt bezeichnet werden können, zeigt ja doch dann auf der anderen Seite die Innovationsstärke der entsprechenden Sparte. Denn ich meine, jedes Jahr 165 Produkte für diesen kleinen Bereich, das ist schon mal was.
Ist schon mal was. Ne? Und ja, wie gesagt, genau diese Anstrengungen für diese Patienten, die das auch wirklich benötigen, diese lebensrettenden Produkte. Diese Hersteller sollen halt nochmal tatsächlich gefördert werden. Und deswegen kann man schon sagen, dass das ein Innovationsbooster ist, das Ganze.
Sehr gut. Ist schon mal was. Vielleicht schließen wir es damit. Herr Gassner, ganz, ganz lieben Dank, dass Sie bei uns heute waren. Und wer mehr Informationen will, der Artikel von Herrn Professor Gassner sei ihm ans Herzen gelegt. Da wird nochmal alles sehr, sehr genau auseinandergenommen, unter welchen Voraussetzungen man diesen Weg dann jetzt auch schon beschreiten kann. Dankeschön.
Gerne, war mir ein Vergnügen und bis zum nächsten Mal.
Ja, das ist doch schon mal was. Was schon mal was ist, kommt zum nächsten Thema, well established. Das ist ja schon mal was, ne? Das sind ja
Ja, wir.
Produkte, die established sind. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema.
Da gebe ich dir recht, weil wir haben ganz viel über den Reformvorschlag gesprochen, was wir haben auch dazu vorher diskutiert, länger dauern wird. Aber vorher hat die Europäische Kommission auch die Chance, mit Delegierte oder Durchführungsrechtsakte schnelleren Maßnahmen zu ergreifen. Und genau das ist jetzt im Bereich der Well-Established Technologies passiert, mit der Verabschiedung von zwei delegierte Rechtsakten. Und damit wurden die Listen in Artikel 52 Absatz 4 unter Absatz 2, das betrifft das Konformitätsbewertungsverfahren, aber auch zu Artikel 61 Absatz 6 Buchstabe B zu der klinischen Bewertung. Diese beiden Listen wurden mit zahlreichen Produkten ergänzt.
Vielleicht erläutern wir ganz kurz, well-established technology. Es gibt in der MDR enumerative Listen von Produkten, die als alt, etabliert und gut definiert sind, für die dann beim Konformitätsbewertungsverfahren Erleichterungen sind. Das war eine ganz, ganz kleine Liste, vor allen Dingen im dentalen Bereich, Zahnfüllungen, Spangen, Schrauben, Keile oder aber Drähte, Stifte, Klammern zum Beispiel. Und für diese Produkte gab es dann auch bei der klinischen Bewertung entsprechende Vereinfachungen, weil man die Produkte als well established halt eben angesehen hat. Das ist immer kritisiert worden, dass gesagt wurde, ist, naja, also diese Produkte innovativ zu nennen, ist einfach einschränkend. Es gibt einfach zu viele verschiedene Medizinprodukte in dem Bereich. Das greift die Kommission jetzt auf und verlängert doch die Liste ganz schön, muss man sagen, ne?
Gut, ich freue mich tatsächlich, dass die Kommission unseren Vorschlag gefolgt ist, in dem Verordnungsvorschlag von dieser Liste rauszukommen und jetzt eine eigenständige Definition von Well-Established Technologies zu haben in Artikel 2. Aber wie gesagt, der Verfahren wird länger dauern und momentan müssen wir mit dem aktuellen Recht klarkommen und deshalb ist diese Erweiterung, diese Liste sehr zu begrüßen.
Ja, und
Aber
die
was
ist
wir noch
wirklich, wenn man
sagen
reinguckt,
wollen.
schon ganz schön lang. Ne? Gibt wirklich viele, also gerade für die in Artikel 62 Absatz 6 genannten Produkte mit der Vereinfachung der klinischen Prüfung, klinischen Bewertung. Da sind schon eine Menge Produkte genannt, die bislang echte Schwierigkeiten hatten, die aber wirklich sicherlich als well established angesehen werden können. Was muss man noch zu dem Delegierten Rechtsakt sagen? Der ist natürlich jetzt schneller als der Vorschlag der Kommission, der über 18 Monate möglicherweise noch dauert. Trotzdem ist er veröffentlicht, aber noch nicht gültig, ne?
Genau, der unterliegt den Scrutiny-Verfahren. Es ist damit zu rechnen, dass er innerhalb der nächsten 3 Monate verabschiedet wird und im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird. Und erst dann wird er in Kraft treten.
Ja, und dann hat man halt eben Sachen wie Kanülen, Katheter, Ernährungssonden oder aber auch Nahthülsen oder Gastronomie, Buttonsonden, Knochenwachs, Knochenfüller, all solche Produkte als well-established Produkte etabliert mit der deutlichen Vereinfachung im Konformitätsbewertungsverfahren, was man dann schon nutzen kann.
Es waren auch tatsächlich in der vorherigen Liste viele dentale Produkte schon aufgelistet, aber jetzt wurden noch diese Liste von dentale Produkte erweitert. Und wenn man schon beim Thema Dental ist, möchte
Ja.
ich auch über vielleicht die Antwort von Herrn Vaheli zu einer parlamentarischen Anfrage bezüglich eines Zahnpasta, also ein dentales Produkt, welches Fluorcalciumphosphosilikat enthält Und da hat die Europaabgeordnete Mitte November letztes Jahres, Christine Andersson, drei Fragen an die Europäische Kommission gerichtet. Die gehen in der Richtung, ob es Hinweise von Mitgliedstaaten gibt, dass solche Produkte vom Markt ausgeschlossen worden sind aufgrund regulatorischer Hürden, aber auch, ob die zurückgezogen sind oder neu klassifiziert wurden. Und dann wurde auch als zweite Frage an die Kommission adressiert, welche Maßnahme die Kommission ergreift, um unabsichtigte Folgen des regulatorischen Übergangs im Rahmen der MDR für innovative Mundpflegeprodukte zu prüfen. Und die letzte Frage ist, ob Mitgliedstaaten Sicherheitsbedenken, Marktüberwachungsmaßnahmen oder nationale Beschränkungen zu den Produkten gemeldet haben und mit welchem Ergebnis. Und Herr Varelli hat diese Frage Anfang März beantwortet und hat gesagt, dass die Europäische Kommission keine Mitteilung oder Berichte erhalten hat, dass solche Produkte vom Markt weggenommen wurden oder dass ihre Klassifizierung geändert worden ist.
Ja, komisch ist an diesem Verfahren, dass hier der Kommissar gefragt wird, die Kommission gefragt wird über irgendwelche Verfahren. Ich weiß nicht, warum die Europaabgeordnete Sorge hatte, das sei in einem Land verhindert worden. Ist ja eine Zahnpasta, auch wieder ein relativ unspektakuläres Produkt an sich. Aber ich glaube, das wirft so ein bisschen ein Licht auf, was ist eigentlich das Problem in der EU, nämlich die wirklich fehlende Harmonisierung. Ne? Man weiß gar nicht so, was in einzelnen nationalen Mitgliedstaaten über die dortigen Aufsichtsbehörden gemaßregelt, verboten, limitiert oder was auch immer wird, was möglicherweise nicht im Einklang zum europäischen Gedanken oder zu der europäischen Regelung steht. So scheint mir so ein bisschen die Anfrage der Abgeordneten motiviert zu sein. Und dass die Kommission es nicht weiß, spricht eben auch dafür, scheint ja irgendwie was im Dunkeln in irgendwelchen Mitgliedstaaten zu laufen. Und ich glaube, da ist sicherlich auch noch mal ein Ansatz, den man machen müsste. Ja, zum Schluss, was ist positiv? Ich will ja noch weiter positiv gehen. Positiv ist, die Europäer scheinen sich mit den Schweizern wieder einig sein zu wollen.
Ja, es ist endlich Zeit, weil seit einigen Jahren haben wir doch kein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung, den sogenannten MAA im Bereich Medizinprodukte zwischen der EU und der Schweiz. Und wir haben die Information erhalten, dass Anfang März Frau von der Leyen und Herr Parmelin ein umfassendes Paket unterzeichnet haben, und darunter ist auch das MRE im Bereich Medizinprodukt inkludiert.
Gut, auch das, ne, Zukunftsmusik muss erst noch ratifiziert werden auf europäischer Ebene durchs Parlament, in der Schweiz durch die dortigen Abstimmungen. Aber immerhin zeichnet sich ab, dass die Schweiz wieder zurück in den europäischen Markt oder sagen wir mal zurück an den europäischen Markt geflanscht werden möchte. Denn die Übergangsphase, die wir im Moment hatten ab 2021 mit einem eigenen europäischen und einem Schweizer Repräsentanten, mit einem Schweizer Importeur, einem europäischen Importeur bei Schweizer Produkten, hat doch gezeigt, dass die Schweiz mitten im Herz von Europa sich dem gar nicht so verschließen kann, ohne wirklich auch Probleme bei der Versorgung von Patienten mit Produkten zu kriegen.
Ich frage mich nur, ob das nicht zu spät ist, weil jetzt haben alle Hersteller bereits diese Bevollmächtigte benannt, und jetzt nach all diesen Jahren, die sind jetzt an den neuen Regelungen gewohnt. Gut, das wird sicherlich zu Vereinfachungen führen, aber vielleicht ein bisschen spät.
Ja, scheint irgendwie alles ein bisschen spät zu sein, ne? Haben wir jetzt eben auch schon mit Herrn Professor Gassner gehört, dass so manche Sachen ein bisschen spät kommen gegenüber amerikanischen Verhältnissen. Das Abkommen mit der Schweiz vielleicht ein bisschen spät, die Revision der MDR vielleicht ein bisschen spät. Wollen wir mal nicht hoffen, dass es wirklich zu spät war, sondern dass es gerade eben noch gereicht hat. Spät, ich glaube, wir sind langsam am Ende unserer Sendung schon wieder angelangt. Es ist schon spät. Lass uns noch ganz kurz einen Blick auf die Ausgabe des Medizinprodukte-Journals werfen, die ja jetzt am 15. April erscheinen wird. Neben dem Artikel von Professor Gassner haben wir noch einen spannenden Artikel von Herrn Kollegen John, Der schreibt über Influencer-Marketing für Medizinprodukte, wie das heilmittelwerberechtlich zu berücksichtigen ist, was man beachten muss, welche Chancen aber auch darin stecken. Dann schreibt Herr Kollege Arian Pony über den European Accessibility Act bei Medizinprodukten. Ist das überhaupt ein anwendbarer Rechtsakt, ja oder nein? Das geht wieder über die entsprechenden parallelen bzw. horizontalen Rechtsakte auf europäischer Ebene. Was haben wir noch?
Wir haben ein Interview mit Dr. Kallmeier, der zur Medizinproduktebeschaffung in der Klinik unter der MDR und vor allem der schreibt, und das ist sehr interessant, haben wir auch vorher von Herrn Professor Gassner gehört, dass die MDR vor allem Nischen- und Neuprodukte trifft. Und zuletzt haben wir noch unsere Basics-Rubrik und dazu einen Beitrag von Herrn Tolk mit zu den klinischen Prüfungen.
Damit ist die Basic-Rubrik schon richtig angewachsen mit vielen Begriffen, die wir da erläutert haben. Und das freut mich, einfach auch die positive Resonanz dazu zu hören. Positive Resonanz, wir freuen uns immer, wenn Sie uns vielleicht schreiben, Anmerkungen machen zum Heft oder aber auch zu unserem Podcast. Und dann bleibt uns nur noch, Ihnen eine schöne Zeit zu wünschen. Und wir hören, wenn Sie mögen, uns im Juni wieder.
Genau, viel Spaß bis dahin und gute Lektüre des aktuellen Hefts.
Tschüss.
Tschüss.